Komme ich zum dritten Akteur in der Runde, nämlich den Ölförderstaaten. Sogar dieses Gesetz der Preisbildung, dass nämlich die Naturbedingung bezahlt werden muss. Ja, das ist die abgekürzte Formulierung für, es gibt schwerer und leichter erschließbare Lagerstätten und der Ölpreis richtet sich, das Öl wird natürlich immer zum selben Preis verkauft, sodass, habe ich vielleicht vorhin vergessen zu sagen, sodass die schlechteste Lagerstätte, die noch gebraucht wird, den Preis fürs gesamte Öl bestimmt. Und sogar dieses Gesetz ist erst wirklich wirksam, seitdem die Ölsouveräne, also die Staaten, die auf dem Öl sitzen, sich diese ihre Naturbedingungen wirklich angeeignet haben und sich nicht mehr mit einem Entgelt für die Ölkonzession begnügen. Das war der Zustand kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, wie sie gerade keine Kolonien mehr waren. Da haben sie Geld gekriegt für die Erlaubnis, die sie Ölgesellschaften erteilen, Öl zu fördern. Diese Erlaubnis war oft sogar noch nicht einmal mit der Quantität des geförderten Öls verknüpft. Sodass das einmal oder als jährliche Zahlung fix war und die Ölgesellschaften haben mit der Ölquelle gemacht, was sie wollten. Naja, das haben sie dann später als eine schlimme Ausnutzung und als eine Art Neokolonialismus erkannt und beschlossen, sie verstaatlichen die nationalen Ölindustrien, sie verkaufen nicht das Recht, ihr Öl zu fördern und zu exportieren, sondern sie verkaufen ihr Öl selber. Und reagieren mit ihrem Angebot auf die Nachfrage, um den Preis für Öl, den sie kassieren, zu fördern, also nach oben zu bringen. Sodass überhaupt dieser Mechanismus gilt, die Fähigkeit, die Ölförderung zu begrenzen, ist der OPEC immer sehr schwer gefallen. Warum? Weil die OPEC-Staaten selber konkurrierende Staaten sind. Also erstens konkurrierende und zweitens Staaten sind. Das sind zwei Gesichtspunkte. Der erste konkurrierend. Jeder der OPEC-Mitglieder braucht die Beschränkung der Förderung der anderen OPEC-Staaten, damit er selber zu einem guten Preis Öl verkaufen kann. Selber will er natürlich immer mehr Öl verkaufen. Und das jeder von ihnen. Also jeder OPEC-Staat bräuchte die Beschränkung bei der Förderung, aber ist nicht bereit, sich selber zu beschränken, weil er ja mehr Geld einsammeln will, indem er mehr Öl verkauft. Das ist die eine ruinöse Bedingung für den Versuch, das Ölangebot zu begrenzen. Die andere ist die, dass die OPEC-Staaten Staaten sind und keine Kapitalisten. Staaten, deren häufig einzige nennenswerte internationale Einnahmequelle des Öl ist, sodass die weiter fördern, auch dann, wenn der Ölpreis auf Niveaus sinkt, wo jeder Kapitalist schon aufgehört hätte, weil der Staat sagt, ja, wovon soll ich sonst leben? Deswegen hat das OPEC-Kartell sehr häufig in seiner Geschichte nicht als das Zusammenhalten der OPEC-Mitglieder funktioniert, sondern als der Kampf der OPEC-Mitglieder untereinander um Marktanteile. Und erst dieser Kampf hat das ökonomische Gesetz, von dem vorhin die Rede war, durchgesetzt. Nämlich, weil keine Förderdisziplin im Kartell zu haben war, sondern jeder Mitgliedstaat seinen Marktanteil auf Kosten des anderen Mitgliedstaats auszuweiten versuchte und sie damit insgesamt das Angebot ausgeweitet und den Preis verdorben haben, hat Saudi-Arabien, das Land mit dem erstens meisten Öl und zweitens am leichtesten erreichbaren Öl, den Spieß rumgedreht und von sich aus zu immer billigeren Preisen immer mehr Öl verkauft, so lange, bis sogar Staaten die Luft ausging. andere Staaten mit schlechteren Förderbedingungen haben dann nicht mehr das Geld erlöst beim Ölpreis. Nicht mal mehr das Geld erlöst, das nötig ist, um die Anlagen in Schuss zu halten. Dann sinkt die Förderung langsam, wenn die sich's nicht mehr leisten können, die Bedingungen der Förderung zu bezahlen. Und so haben die Saudis immer wieder mal, und zwar durch gewolltes Überangebot, das bewirkt, was ökonomisch heißt, wenn Überangebot ist, dann fällt der Anbieter mit der schlechtesten Ölquelle aus dem Markt. Ja, das geht auch nicht so einfach, weil es Staaten sind. Aber wenn man es lang genug betreibt und ruinös genug, dann gehen ihnen die Mittel aus, dann gehen den Konkurrenten die Mittel aus, ihre eigenen Ölförderanlagen in Schuss zu halten. Und wie sehr das schon gewirkt haben muss, das merkt man im Augenblick, wenn davon die Rede ist, die guten Ölpreise im Moment wären sehr günstig für den Iran zum Beispiel. Warum? Weil er lauter vollkommen verschlissene Ölförderanlagen instand setzen muss. Das kann er jetzt dann, wenn er mal wieder verdient am Öl. Also auf diese Weise hat die Konkurrenz in der OPEC dieses Prinzip, wenn Überangebot herrscht, fällt die teuersten zu erschließende Ölquelle aus dem Markt. Das haben die überhaupt erst über den Ruin ihrer Mitglieder durchsetzen können, dann aber immer wieder auch erreicht. Das ist dann auch die Art und Weise, wie, jedenfalls von deren Seite her, das Auf und Ab der Ölpreise bedingt wird. Von der anderen Seite her ist es die Konjunktur der kapitalistischen Zentren, wo der Verbrauch ist. Je mehr Konjunktur ist, desto mehr wird gebraucht, desto höhere Preise kann man dafür verlangen. Und zwischen diesen beiden Polen bewegt sich der Ölpreis. Die Ölförderländer wissen, dass sie ihr Angebot reduzieren müssen, wenn die Nachfrage sinkt, damit sie ihren Preis halten oder einen Preis, dass damit der Preis nicht ins Bodenlose sinkt. Das wissen die. Das ist überhaupt der Grund der OPEC-Gründung. Das Ding soll ein Kartell der Anbieter der Ölförderländer sein. Zweitens, sie erfahren, dass diese Förderdisziplin in ihren Reihen nie zu halten ist. Das ist erst einmal ein Misserfolg. Deswegen gibt es zweitens innerhalb des Kartells, und da muss man jetzt erstmal sagen, schon wesentlich innerhalb des Kartells, in zweiter Instanz dann auch vom Ölkartell gegenüber den nicht kartellgebundenen Ölförderländern wie Großbritannien, Mexiko und Norwegen, gibt es Kampfmaßnahmen, um denen, die sich an die Förderdisziplin nicht halten, nicht zu erlauben, dass sie ihre Marktanteile auf Kosten der etablierten Förderländer wie Saudi-Arabien ewig ausdehnen. Diese Kampfmaßnahme habe ich vorhin geschildert. Die Kampfmaßnahme ist auch dokumentiert, das ist keine Erfindung, das ist bekannt und auch erklärtermaßen von ihnen zu dem Zweck eingesetzt gewesen. Diese Kampfmaßnahme führt natürlich erst recht zu einem Sinken des Ölpreises. Und es war den Saudis auch gerade recht, weil sie es leichter aushalten. Sie verdienen auch bei einem, wenn Sie Förderkosten von einem Dollar haben, dann verdienen Sie auch bei einem Rohölpreis von 10 Dollar noch. Aber das Nordseeöl kann man zu 10 Dollar nicht mehr profitabel fördern. Auf die Weise wollten Sie Anbieter aus dem Markt werfen, die Ihnen immerzu Anteile wegnehmen. Und wenn sie aus dem Markt draußen sind, dann haben sie Chancen, dass der Preis wieder steigt. Halt relativ zu der Nachfrage, die von den Industrieländern ausgeübt wird. Und der zweite Argument noch zu dem Einwand, wo sie doch bloß einen sehr kleinen Anteil der Ölförderung national haben, die Saudis. Erstens, sie haben die größte Ölförderung als Nation allein. Also unter allen Nationen, die Öl fördern, sind sie die größte. Und zweitens, die Veränderung des Ölpreises braucht gar nicht ein maßloses Überangebot, sondern es braucht bloß ein Überangebot. Also, Um ein Überangebot herzustellen, das wirksam ist, um den Preis zu drücken, genügt ein ganz weniges zu viel. Wie auch umgekehrt, jetzt, wenn der Preis steigt, da ist es nicht so, dass dann einfach das Öl für die Welt nicht mehr reicht, sondern vielleicht bloß ganz wenig unter dem, was nachgefragt wird. Und schon gibt es eine Konkurrenz um das Öl, das vorhanden, das angeboten wird. Und der Preis steigt auf der Basis dieses eigenartigen Geschäfts mit seinem Mischmasch von Politik und ökonomischer Rechnungsweise einen vierten Akteur, nämlich das sind die Rohstoffbörsen.
Auf der, ich wollte noch eine Frage zu dem dritten Akteur. Es war doch immer früher jedenfalls so die Rede von zum Beispiel Saudi-Arabien, die auch unter dem Problem standen, wollen wir jetzt möglichst viel verkaufen, dann gehen aber unsere Vorräte, die wir im Boden haben, schneller, dann sind die schneller erschöpft. Oder wollen wir nicht doch lieber erstmal weniger verkaufen und dann reichen die Vorräte länger? Was für eine Rolle spielt dieses?
Dieses, da ist übrigens Saudi-Arabien nicht das beste Beispiel dafür, weil die haben für ihre Größe als Staat und Volk haben die unheimlich viel Öl. Aber es gibt andere, bei denen schaut die Rechnung anders aus. Diese Rechnung, das ist wie vieles in dieser Gesellschaft, gewusst, dass das Öl bei denen, vielleicht ist das Öl insgesamt ziemlich reichlich und seit 30 Jahren heißt das Öl geht irgendwann mal aus und seit 30 Jahren weiß man, dass die entdeckten Ölvorräte ungefähr für 40 weitere Jahre reichen. Also das heißt, seit 30 Jahren ist für 30 Jahre neues Öl entdeckt worden. Also die Knappheit ist vielleicht absolut gar nicht so riesig, aber für die einzelnen Ölförderländer ist es sicher ernst, irgendwelche Förderstätten sind auch irgendwann erschöpft und es muss den Standpunkt geben, kann man nicht diese Reichtumsquelle des Landes strecken. Praktisch kommt es nie und nimmer dazu, einfach weil den Staaten das Geld sowieso nicht reicht, das sie übers Öl einnehmen. Die können sich's nicht leisten, diese vernünftige Abwägung zu machen. Weil das ist wirklich das Entscheidende. Die Ölförderländer, also die Ölstaaten heißen, die können sich das nicht leisten. Sie verdienen sowieso nicht so viel am Öl, dass sie sich's leisten könnten, das Öl wunder wie sparsam zu behandeln. Und dann bleibt ja auch nicht nur, die Sache dieser Staaten und ihrer Rechnung, sondern jetzt nehmt mal die gegenwärtige Situation. Da kommt die ganze westliche Welt und verlangt, fördert mal gefälligst mehr Öl, wir brauchen gerade mehr. Und die Ölscheiks kriegen gesagt, ihr hängt doch von der Weltkonjunktur ab, ihr könnt es euch doch nicht leisten, die Weltkonjunktur abzuwürgen. Ihr verdient doch auch daran, wenn in der Welt die Wirtschaft läuft, und das Öl gekauft wird zu einem guten Preis. Ja, sowas gibt es doch. Und von denen gibt es nicht das Gegenargument, na, euch ist ja auch wurscht, wenn wir nichts verdienen. Ja, wie war es denn vor 2 Jahren? Da waren die ganzen Ölstaaten im Arsch und haben wirklich nichts mehr verdient. Hat die Welt auch nicht gesagt, das ist ein allgemeines Problem. Aber wenn die großen kapitalistischen Zentren sagen, unsere Konjunktur könnte leiden, dann sollen die OPEC-Staaten anerkennen, dass es ein allgemeines Problem ist. Und was tun die OPEC-Staaten? Sie anerkennen es. Sie sagen, okay, die Weltwirtschaft schädigen, das wollen wir auf keinen Fall. Also, wir passen unsere Förderung dem Bedürfnis an. Also auch da merkt man, denen bleibt die Rechnung, wollen wir lieber mehr oder weniger fördern, gar nicht wirklich anheimgestellt. Mit den Ölterminmärkten will ich eigentlich bloß eine Geschichte noch reinbringen. Auf der Basis, dass das Öl dieser Geschäftsartikel ist und sein Preis in den Abhängigkeiten steht, die jetzt gerade erläutert worden sind, nach der Seite der Förderung, nach der Seite der Nachfrage. Auf der Basis gibt es das geschäftliche Bedürfnis, das Schwanken des Preises in erster Instanz ein bisschen abzusichern dadurch, dass man sich schon für die Zukunft einen Einkaufspreis und einen Verkaufspreis des Öls sichert. Der erste Schritt in einem Terminmarkt ist die Sicherheit der morgigen Zufuhr. Insofern, das ist ein Element von Versorgungssicherheit, aber ganz geschäftlich gedacht, ganz geldmäßig. Zu einem Preis, der mir heute einleuchtet. Ich kaufe das Öl heute schon für nächstes Jahr. Auf der Basis aber findet eine dauernde Spekulation statt. Wenn nämlich der Preis, den man für nächstes Jahr ausgemacht hat, einer ist, der niedriger ist als der Preis, der dann sich tatsächlich einstellt, dann hat man mit seinem Einkauf nächstes Jahr ja ein Riesengeschäft gemacht. Umgekehrt. Wenn man in einen Ölpreis eingewilligt hat und dann sinkt der Preis des Öls, dann hat man einen schlechten Kauf gemacht. Es findet eine dauernde Spekulation statt, ein dauernder Handel mit Future-Kontrakten. Auf der Basis entsteht ein vollkommen neues Geschäft. Es gibt einen Handel mit Papieröl, wie es heißt, und da wird viel mehr Öl gehandelt, als physisch vorhanden ist. Und dieser Handel beeinflusst dann aber wieder den wirklichen. Wenn nämlich einmal sich die Meinung einbürgert, dass die Ölpreise wohl steigen werden nächstens, dann lohnt es sich, Kontrakte jetzt abzuschließen. Denn jeder Kontrakt, den man jetzt hat und dann steigt der Ölpreis, ist eine Geldquelle. Dann ist die Vermutung zukünftig steigender Ölpreise selber der Grund der Verknappung. Dann muss gar nicht das Öl knapp geworden sein. Dann muss es gar nicht den Punkt erreichen, dass das Öl nicht mehr vorhanden ist zum Heizen. Sondern es reicht völlig, dass genug vermuten, der Ölpreis würde steigen. Dann lohnt es sich, Kontrakte zu machen und das Öl wegzukaufen. Future-mäßig, fiktiv. Dann lohnt sich's aber auch auf der Basis, lohnt sich's dann aber auch, das Öl wirklich zu horten. Wenn der Ölpreis wirklich steigt, ist Lagerbildung ein Geschäftsmittel. Dann ist das Öl, das ich heute kaufe und halte, eine Sache, die wird einfach dadurch mehr Geld, dass ich sie jetzt habe. Und dann ist auch das wieder ein Mittel, das man seinerzeit in den 80ern den Ölfirmen unterstellt hat, dann ist es auch ein Mittel, dass man die Tanker auf den Weltmeeren einfach etwas langsamer fahren lässt. Ja, wenn der Ölpreis täglich steigt, dann ist der Tanker, der später ankommt, mehr wert als der Tanker, der früher ankommt. Dann ist die geschäftliche Spekulation auf den Ölpreis selber der Grund der Verknappung. Und das ist ein bisschen der Punkt, den wir heute haben, denn keiner behauptet, das Öl reicht nicht im materiellen Sinn. Der Ölpreis steigt einfach, weil auf einen steigenden Ölpreis spekuliert wird und diese Spekulation führt die Knappheit herbei, unter der man dann leidet. Aber das muss eben auch so sein, wenn Öl ein Geschäftsartikel ist und der Ölpreis eine volatile Angelegenheit, dann muss es das Geschäft mit dem sich ändernden Ölpreis geben.